Casper and Hugh, ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks. College Football sind wieder am Start und wir haben wieder ganz viel zu besprechen. Vielleicht Themen, die wir im College Football sonst nicht besprechen. Und das tun wir zum einen mit Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin, ich musste dieses Mal den fast kompletten Spieltag nachgucken, denn die Nummer 1 der Stadt sind wir.
Und Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Das Gefühl, die Nummer 1 der Stadt zu sein, hat er schon lange nicht mehr.
Also fürs Protokoll, die TuS Koblenz spielt noch eine Liga über Rot-Weiß, das wird sich nächste Saison vermutlich wieder ändern. Und im Jugendfußball, in Montabaur Jugendfußball, waren wir prinzipiell die Nummer 1. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich bin auch geschädigt. Denn das weiße Pferd, das Bronco, das wollte ans Meer und wollte nur spielen. Doch die Delfine, die wollten mehr. Schönen guten Tag.
Du weißt schon, dass wir hier in der richtigen Sendung sind.
Ja, aber beim Score, das ist halt eher sowas wie Clemson gegen Savannah State vor 3 Jahren.
Er hat einen
Punkt. Oder FSU hat doch, glaube ich, mal gegen Savannah State so hoch gewonnen, dass sie es irgendwann abgebrochen haben, das Spiel. Diese Mercy Rule, die wurde den Broncos leider nicht zuteil.
Sag mal so, als A-Chain, wie ich jetzt gelernt habe, weil er im Pronunciation Gate mit A-Chain drin stand.
Nee, er hat selber darum gebeten, dass das jetzt anders ausgesprochen wird.
Nach dem Spiel. Von daher würde ich nicht sagen, ich habe einen Fehler gemacht, weil es stand falsch drin. Wenn du diesen letzten Touchdown von ihm gesehen hast, dann hättest du dir auch eine Mercy Rule gewünscht. Mhm. Oder dass irgendwie Mike White 70er Touchdown Pass, warum auch nicht zu
sag es. Robbie Chosen.
Ja.
Ja, gut. Er hat den
Namen, man hat ja
Chosen.
Von daher. Ja, mal gucken, ob in Denver der Quarterback schuld ist. Man hört da schon sehr, sehr nette Geschichten. Ich werde mich an dem erfreuen. Es ist sehr schön, auch als Krawalltourist auch in der NFL auf seine Kosten zu kommen, aber wir sind hier im College. Und auch da gibt es den einen oder anderen permanenten Pflegefall. Von daher, alles wunderbar.
Ja, Chicago gegen Denver hat irgendwie Northwestern gegen, keine Ahnung, CSU Pueblo oder so. Nun, egal. Apropos, liebe Freunde des Auf- und Abstiegs, gut, Christian und Jan mit Nebraska eher des Abstiegs, aber Relegation im College Football, taugt euch das was?
Nein.
Nee, ich sehe es nicht. Also ich sehe es überhaupt nicht.
Wundert, die Mountain irgendwie in Gesprächen rund um Mountain West, Washington State und Oregon State kam jetzt irgendeine Diskussion zu Auf- und Abstieg. Man könnte ja ein Tier 1 und ein Tier 2 irgendwie System machen und dann gibt es die obere Mountain West und die untere Mountain West oder was auch immer und dann würde man quasi auf- und absteigen können.
Ja, das kommt aber gerade von Mannschaften, die unten stehen und nicht von Mannschaften, die oben stehen. Gibt keinen Grund, das zu machen. Das ist, also ich wüsste nicht wie mit den TV-Verträgen. Außerdem, so blöd wie es klingt, und Jan kann da nochmal etwas deutlicher elaborieren, es gibt dieses Auf- und Abstiegssystem bereits. Wenn sie FBS, FCS, Power 5 oder eben drunter. Nur, dass es halt eher strukturelle Kriterien als sportliche Kriterien sind.
Naja, aber nicht als Auf- und Abstieg ja eigentlich selten. Meistens wird ja auch aufgestiegen und nicht abgestiegen. Also es gab natürlich, als die Big East sich dann aufgelöst hat, gab es ja ein paar Absteiger, die größtenteils in der AAC gelandet sind. wenn man so will. Aber ansonsten wird ja eher aufgestockt, als dass jetzt downgesized wird. Klar gibt es auch immer mal jemanden, der aus der FBS in die FCS fällt, Idaho zum Beispiel, aber so richtig häufig ist das ja so rum nicht. Man versucht ja eigentlich das ganze Ding immer weiter aufzublähen. Aber ich glaube, dass es aus sportlichen Gründen, wie will man das denn machen, wenn man jetzt zwei Mountain Wests hat oder Mountain West 1 und Mountain West 2 oder 1A und 1B, wie damals in deutschen Torwartdiskussionen so üblich, dann soll dann der Mountain West Champion aus der 1A dann irgendwie, kommt dann natürlich in ein Bowl-Game, kommt der aus der 1B, der leichtere Gegner hatte, darf der dann auch Bowl spielen? Ist der denn Bowl-eligible, wenn er da irgendwie 6 Siege sich gegen noch schlechtere Gegner irgendwie zurechtwirkt? Oder, also, wie soll das aussehen?
Ja, keine Ahnung. Und dann noch Vanderbilt, die nicht Sunbelt und gut ist, ne?
Das könnte ja sowieso passieren.
Sozusagen der Vanderbilt dann, ja.
Ich habe noch Schlimmeres parat. Also das ist jetzt so der Einstieg von Jan.
Beruhigend, aber der Punkt ist halt, das ist ja quasi die finale Konsequenz, die ja ohnehin noch passieren kann, dass Super Conferences irgendwann davon anfangen werden, Teams rauszuschmeißen. Ja. Wobei das der größere Akt ist, als neue Teams hinzuzuholen. Das muss man schon sagen. Aber passieren kann das. Und im Zweifel wird halt eine neue Super Conference geformt. Und das korrigiert mich, ihr seid der Geschichtsaffirmer als ich, aber die Southwest Conference, als es dann Richtung Big 12 geht, hat halt auch mal ein paar Programme dann in Anführungszeichen gecuttet.
Naja, ja, aber es war ja so, dass die Big 8 quasi natürlich jetzt nicht beliebig viele aufnehmen konnte, weil die Big 8 ja quasi die aufnehmende Conference war, die dann zur Big 12 wurde. Die hat dann, aber da gab es dann natürlich ein ziemliches Geschacher, welche vier Teams kommen jetzt mit und welche fallen runter. Also Houston, SMU und so weiter, Rice fallen runter. Und da gab es dann auch Diskussionen, ob jetzt TCU oder Texas Tech oder Baylor oder wie auch immer. Also das, sowas kommt vor, aber die neuen Diskussionen werden ja dann wirklich, da hast du vollkommen recht, Christian, die werden ja eher darum laufen, dass man dann so aus halb sportlichen, halb ökonomischen Erwägungen schaut, wie man dann vielleicht nicht mehr dabei haben will oder sich einfach zu einer neuen Conference zusammenschließt und der Rest kann sich dann ja weiter, was weiß ich, Big Ten oder SEC nennen, nur es sind halt die Zugpferde aus der Big Ten und der SEC dann gar nicht mehr dabei.
Okay, also wie gesagt, die Idee schwebt im Raum. Mal gucken, ob das was wird, wie das was wird. Es ist ja noch Zeit. Gut, dann schauen wir auf die Ergebnisse vom Wochenende. Und es gab ein paar Blowouts, es gab ein paar sehr knappe Spiele. Über all das wollen wir natürlich sprechen. Fangen wir vielleicht mal erstmal bei den etwas deutlicheren Dingern an. Nummer 1, 2 und 3 geben sich keine Blöße. Georgia.
Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Nur weil wir sind ja auch Katastrophentouristen. Und wir sollten zumindest kurz das Ende von Virginia gegen NC State vom Tag davor.
Okay, dann schieß los.
Genau. Also, Virginia, nur ganz kurz. Virginia wird wahrscheinlich nicht sehr verfolgt. Virginia stand 0 und 3 und war schon eines der schlechtesten Power-5-Teams bisher. Hat ja auch schon gegen Mid-Major, gegen James Madison eine Niederlage eingesteckt. Hat sich in diesem Spiel erstaunlich gut gehalten, hat gekämpft. Du hast den Spaß ja auch schon live miterleben dürfen, die Cavaliers, Nicola. In der Defense deutliche Fortschritte. Es stand nur 13-21 kurz vor Schluss gegen NC State. Man hat dann mehrere Chancen ungenutzt gelassen. Dann gab es die allerletzte, 8 Punkte Rückstand. Der Freshman-Quarterback Anthony Colandrea mit einem schönen Drive, mit einem Touchdown-Play. Aber auch hier nochmal 8 Punkte. Was passiert bei diesem Touchdown-Play? Ein O-Liner macht ein ziemlich dämliches Personal Foul, weil nach dem Play kann man ja machen. Problem ist, dann muss die Two-Point-Conversion an die 18-Yard-Linie gelegt werden. Ist natürlich ein bisschen schwieriger. Der Colandrea, der Quarterback, läuft da rum und bringt da so einen halben Prayer in die Endzone, der dann von seinem Receiver Fields gefangen wird. Dabei wird er halt umgehauen, der Helm bewegt sich so ein bisschen von seinem Kopf. Er reißt ihn sich ab und postet da erstmal dick rum. Bedeutet, natürlich,
15 Yards.
Richtig.
Das gleiche habe ich in Kempten ein paar Stunden später gesehen, ja, okay.
Ja, und das bedeutet natürlich, der Kickoff wird nach hinten verlegt aus Sicht der Virginia Cavaliers. Der Kickoff wird dann, also es waren, glaube ich, noch irgendwie 30 Sekunden auf der Uhr. Der Kickoff wird dann natürlich auch gleich lang zurückgetragen, weil wenn schon, denn schon. Und als NC State zum Field Goal antrat und das Field Goal geblockt wurde, gab es natürlich noch den Leaping Penalty, damit das Field Goal ein sehr kurzes Field Goal wurde. Also man muss sich auch manchmal verdienen, 0 und 4 zu gehen, selbst wenn man halbwegs ordentlich spielt, indem man einfach mehrfach hintereinander dämlich ist. Und selbst wenn die eine Dämlichkeit gerade noch ausgeglichen wird, haut man einfach eine neue drauf. Ich fand, es war einfach ein Spiel. Ich habe das nachts, nachdem ich vorher Purdue gegen Wisconsin gesehen habe, nicht die Verletzung von Chess Melusi angucken. Ich weiß, sowas sollte man nicht sagen, weil gucken alle an, aber ist ganz schlimm. Ich habe da am Ende eingeschaltet und dachte, das ist einfach was für uns. Das ist, und irgendwer schrieb, glaube ich, auch noch drunter dann gleich, hat gleich Christian verlinkt, weil das sind fast, sagen wir mal, GFL-Leistungen in puncto Dämlichkeit, oder?
Naja, ich habe da viel Empathie für. Ich habe da sehr, sehr viel Empathie für. So. Wie gesagt, danke fürs Verlinken darunter. Ist immer sehr schön, solche Sachen mitzubekommen. Der Katastrophentourist in mir hat sich dann schon an dem Tag abgeholt gefühlt.
So, das war auch alles zum Freitagabend. Ich halte jetzt die Klappe und lasse Nikola.
Alles Gute. Klingt ja fantastisch. Ist gut, dass wir darüber geredet haben. Wir reden in 10 Jahren noch drüber. Wobei der Herr Colandrea, also dafür, dass er ein Freshman ist, ich habe ihn jetzt gegen Maryland gesehen. Also das gibt Schlimmeres. Also der muss halt vielleicht ein bisschen reifen, aber also ja. Warum nicht?
Aber am Ende gegen Maryland hat er auch einen Dreher drin gehabt. Und die Bälle die ganze Zeit dem Gegner zugeworfen. Ich hatte das letzte Mal schon angekündigt, dass ich den Joke bringe. Wenn ihr mir den nochmal serviert, dann kommt er auch.
Ja, aber das vierte Quarter war desolat und sie verlieren 14-42, ein Spiel, wo sie hätten ausgleichen können Anfang des vierten. Also ja, nun, egal. Ja.
Nun denn.
Dann Samstag. Ihr stoppt mich, wenn es zu den Spielen noch was zu sagen gibt. Georgia gegen Alabama Birmingham 49-21. Michigan gegen Rutgers 31-7. Texas bei Baylor 38-6. Das ist alles Fourscore-Games. Wahrscheinlich eher weniger. Dafür dann Clemson hatte Florida State zu Gast. Das Ganze endet 31-24 nach Verlängerung, Christian. Florida State damit 4-0, Clemson 2-2, 0-2 in der ACC. Ist das jetzt für Florida State ein Scare oder doch noch ein Quality Win oder was ist das?
Ja, es ist schon ein wichtiger Sieg. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das darf man nicht ermessen, weil das einfach schon die beiden mit Marquee Programs sind. Ich war überrascht, dass Clemson tatsächlich teilweise die Offense zum Laufen bekommen hat. Das hatte ich vor dem Spiel überhaupt nicht vermutet. Aber es ist schon auch ein Zeichen für den Decline von Clemson, ist vielleicht der falsche Begriff, weil Florida State ist nicht mehr dieses desaströse Programm, was es vor 2-3 Jahren noch war. Da hat man durchaus schon gesehen, dass es da ein Stück weit nach vorne geht und nach vorne gehen kann. Nichtsdestoweniger ist es, ja, also ich weiß nicht, Clemson ist, glaube ich, dieses Jahr aus allem raus mit den zwei Niederlagen. Plus, sie spielen noch Miami, Notre Dame, UNC. Bowl-eligible sollten sie auf jeden Fall werden, aber ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass es schlimmer wird. Ich hatte der FSU insgesamt weiter vorne gesehen. Das ist ein Downer für Clemson. Ich glaube, das beißt die Maus keinen Faden ab.
Florida State, die das ganze Spiel, also die nur einmal geführt haben, nämlich in der Verlängerung, und die sich 30 Sekunden vor Schluss durch einen Fumble-Return-Touchdown in die Overtime retten.
Nee, das war im dritten Viertel.
Im dritten Viertel, Entschuldigung.
Das war eine ganz bittere Niederlage für Clemson. Also für mich war, also ich hätte auch, ich hätte auch Florida State deutlicher vorne erwartet, aber eigentlich waren die Tigers für mich das etwas bessere Team und hätten das Spiel auch sehr gut gewinnen können. Die Defense hat richtig gut gespielt, die haben es geschafft, FSU eindimensional zu machen, die haben den Run von Trey Benson, auch die Quarterback-Runs von Jordan Travis sehr gut verteidigt. Insgesamt die ganze Front hat eine richtig gute Leistung gemacht. Klar, du kannst halt ein, zwei Plays dieser beiden krassen Contested Catch Receiver, Johnny Wilson und insbesondere Keon Coleman, nicht verhindern, aber auch das hat sich im Rahmen gehalten. Auch da Nate Wiggins, der Top-Corner, hat eine richtig gute Leistung gemacht. Teilweise Mukuba im Slot, der ehemalige Safety, der jetzt Slot-Corner spielt, ein sehr talentierter Mann. Und ich fand, gerade in der zweiten Halbzeit, Clemson hatte das ein bisschen im Griff, hat halt 24-17 geführt. Du hast angesprochen, Nikola, das eine entscheidende Play, dass Klubnik den lange erkennbaren Blitz, schaut es euch nochmal an, der ist wirklich, das ist jetzt nicht Blindside so da gewesen, sondern der Linebacker kommt da mit 8 Yards Anlauf angeschossen und er erwischt ihn voll, weil er irgendwie die Augen woanders hat. Scoop and Score, 24-24. Und in so einem Spiel darfst du der Defense des Gegners keine leichten Punkte einfach schenken. Das zieht sich bei Clemson ja ein bisschen durch die Saison. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass sie irgendwie sich dämliche Turnover, dämliche Fumbles leisten. Und dann, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dann kommen da so Sachen dazu, wie die mit dem Kicker. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist so Sachen, die gefühlt auch im Moment nur bei Dabo Swinney passieren. Die haben ja ihren guten Kicker der letzten Jahre, BT Potter, der ist weg. Also einfach der ist fertig gewesen mit College. Der Nachfolger struggelt ziemlich. Und natürlich hat man nicht irgendeinen Backup-Plan durchs Transferportal sich zurechtgelegt oder ähnliches, sondern was macht Swinney? Okay, mein Kicker struggelt. Ich kontaktiere einfach mal den letztjährigen Backup, der auch schon weg ist aus dem College, Jonathan Whites. Der war irgendwie auf dem Weg zu irgendeinem Jobangebot in New York und hat den angerufen, hier, komm mal her, kannst du mal kurz einspringen. Naja, und der versägt dann bei 24-24, 29 Jahre damit unter 2 Minuten Verschluss. Kein Vorwurf an den Kicker, der hat vorher die kurzen Kicks versenkt, aber das ist irgendwie so ein bisschen typisch für das, was bei Clemson gerade abgeht, dass man eigentlich gut, es ist immer noch ein gutes Team, das ist kein 2-2-Team, die könnten gut 4-0 stehen, haben zwei ein bisschen Freak-Niederlagen bekommen, aber einiges von dem, was nicht reicht, liegt eben strukturell begründet oder in Entscheidungen des Trainerstabs. Und dann hatten sie auch noch Pech beim letzten Play von Florida State. Nach regulären Spielzeit hat sich halt der Nate Wiggins, der beste Corner, verletzt und sein Backup, der wird dann halt, hat das gar nicht so schlecht verteidigt, aber der wird dann in Overtime, hat natürlich attackiert sie den sofort mit Keon Coleman, der halt jeden Ball im Moment pflückt, selbst wenn er sonst wie under duress ist oder so. One-on-one und macht den Touchdown und bei Clemson wird halt der Fourth and Short Pass deflected. Also das, ja, es sind halt oft eben kleine Entscheidungen, nur man kann sicherlich vielleicht auch ein bisschen mehr dafür tun, dass diese kleinen Entscheidungen zu den eigenen Gunsten ausfallen. Das ist vielleicht so ein bisschen was bei Clemson gerade fehlt. Das Spiel hätten sie trotzdem gewinnen können. Vielleicht sogar sollen.
Also erstmal 0-2 in der eigenen Konferenz.
Ja, da sind sie weg jetzt. Das wird nichts mehr. Also
das wird sehr schwer, überhaupt da in der Konferenz nochmal ranzukommen. Ne? Also die ersten zwei Plätze, schwierig. Schau mal. Zumal, wie Christian schon angesprochen hat, das Restprogramm nicht unbedingt einfach ist. Also du würdest optimistisch dran schauen, wenn du 4-0 bist, wenn du 2-2 bist, schaust du drauf. Bei Miami, zu Hause gegen Notre Dame, zu Hause gegen North Carolina. Es sind Heimspiele, aber ja, dann... und dann am letzten Wochenende bei South Carolina, der Palmetto Bowl. Gut, dann USC gegen Arizona State, bei Arizona State, 42-28 für USC, die 35 Punkte Favorit waren. Also Magie oder, also Magie ein bisschen ausgeträumt oder doch Arizona State besser als gedacht? Jan, was war los?
Kann ich dir ehrlich gesagt sehr wenig zu sagen, weil ich das Spiel noch nicht nachgeguckt habe. Das ist eins derjenigen, die mir, also einfach, weil jetzt, das Ergebnis hat es jetzt auch nicht hergegeben, dass ich sage, das muss ich mir unbedingt angucken. Ja, war knapper als gedacht, war auch bis zum Ende knapp, also oder bis ins vierte Viertel knapp. Und USC's Defense hat nun mal ein paar Fragezeichen. Arizona State hat ja auch einige Verletzungsprobleme, haben jetzt mit Drew Pine, dem ehemaligen Notre Dame Quarterback, gespielt. Ja, ich, wie gesagt, ich möchte jetzt mir irgendwelche qualifizierten Kommentare dazu klemmen. Die Offense funktioniert offensichtlich sehr gut mit Caleb Williams, das ist keine Überraschung. Gegen Arizona State musst du deutlicher gewinnen und darfst nicht im vierten Viertel noch ein One-Score-Game haben. Das ist eigentlich gerade bei dem, was Arizona State, die sind im Umbruch, klar, die haben mit Dillingham einen neuen Headcoach, eigentlich nicht akzeptabel. Aber so ist es halt manchmal. Und ist nicht das einzige Team, was ab und zu mal ein Spiel enger hat, als es haben sollte. Bei USC hat man nur immer gleich den Reflex, die Defense wieder zu hinterfragen. Der Reflex ist ja auch durchaus sehr verdient, nach dem, was sie gerade in der letzten Saison angeboten haben.
Also der USC schlägt Arizona State auswärts 42-28. Dann Rückspiel von einem Spiel, das es letztes Jahr gab. Notre Dame hatte Ohio State zu Gast, Christian. Die 9 gegen die 6. Und das Regelwerk sagt, du kannst mit 11 Spielern spielen. Wie immer gilt so ein bisschen, alles kann, nichts muss, aber es hätte schon geholfen, mit 11 Spielern zu spielen. Und Ohio State gewinnt 17-14.
Naja, sagen wir so, gerade in der Defense ist die Chance für eine illegale Formation ausgesprochen gering. Ne? Das muss man an der Stelle schon sagen.
Also für die, die es nicht mitbekommen haben, natürlich hat am Ende 10 Mann auf dem Feld. Ja.
Ja. Zweimal hintereinander an der Goal-Line. Come on.
Ich sage, suboptimal.
Wer kann, der kann. Und Notre Dame konnte in dem Moment. Ja, fast ein bisschen bitter, muss man sagen, für Marcus Freeman und Co. KG.
Ich kann übrigens nicht verstehen, wie das nicht auffällt.
Einmal ja, zweimal nicht.
Ja, einmal ja, genau.
Ja. Okay, ja, das gebe ich euch wohl. Ja, ja. Das gebe ich euch wohl. Das zweite Mal ist schon... Ist dann schon das eine Mal zu viel. Klar, es ist hektisch, es ist laut, es ist die entscheidende Phase. Die Partie war über die komplette Spieldauer eng. Ja, nichtsdestotrotz. Das darf dir in so einem Sport natürlich dann nicht, in letzter Konsequenz nicht passieren. Das ist schon so.
Und zum Glück, also Notre Dame hat Glück, dass es Notre Dame ist. Ich glaube, da gibt es andere Teams, da wird College Football noch mehr drüber nachdenken.
Gut möglich. Ja, aber ich meine, dass Ohio State's Offense so ein bisschen struggled. Das war ja schon bis dato zu sehen, auch das Ding gegen Indiana war nicht wirklich souverän. Dann hast du Harrison Jr., der angeschlagen ist. Kommen schon ein paar Sachen zusammen.
Aber am Ende, Jan, the win is a win, auch wenn der Gegner zu 10 auf dem Platz stand.
Ich muss ein bisschen ausholen mit dem Spiel. Ich fand das im ich habe es mir auch nur im Nachhinein, ich bin dabei halt eingeschlafen, wieder aufgewacht, ein bisschen alkoholbedingt, sonst wäre ich eingeschlafen. Ich habe mich so drauf gefreut, es zu sehen, aber es war halt einfach nicht drin. Ich habe es mir dann jetzt nochmal ganz angeguckt und ich fand es wirklich ein tolles Spiel einfach. Also klar, man kann jetzt wieder bei mir lustige Witze über Lowscorer machen, aber das war halt kein reines Defense-Spiel. Das war viel Defense, ja, aber das war, eigentlich konnten ja beide Mannschaften den Ball relativ okay bewegen. Das war jetzt kein Punt-Festival. Die haben halt es immer wieder geschafft, in der Red Zone dicht zu machen. Oder eben die Offenses haben halt viele Fourth Downs ausgespielt, die fast alle nicht geklappt haben, zumindest in der ersten Halbzeit. Notre Dame hat es wirklich so gemacht, wie sie es angekündigt hatten, was man eigentlich nicht so ganz geglaubt hat. Sie haben halt Man-Coverage gegen Marvin Harrison und Ibuka gespielt. Sie haben viel Cover One gespielt gegen die beiden Top-Receiver. Das komme ich gleich nochmal drauf. Ohio State, sehr aktive D-Line auf der anderen Seite, ein krasses Battle gewesen gegen die O-Line der Irish. Insgesamt würde ich aber auch sagen, die O-Line der Irish habe ich da ein bisschen vorn gesehen. Die hatte eine gute Pass-Protection insgesamt, die haben natürlich auch viel schnelles Kurzballspiel gemacht. Es sind dann so ein bisschen Kleinigkeiten gewesen, die immer wieder gegen die Irish ausgegangen sind. Also ich finde, also es ist schon ein bisschen glücklicher Sieg für Ohio State, obwohl man das in dem Spiel wären wahrscheinlich beide nur glückliche Sieger gewesen. Die waren einfach sehr, sehr nah beieinander. Ne, der lange methodische erste Drive von Notre Dame, der mit diesem super knapp verpassten First Down beim Scramble von Sam Hartman, wo er da rausläuft, Fourth and One, und dann ich direkt an den Sticks halt noch erwischt wird, ganz knapp eben den First Down verpasst. Der nächste Drive von Notre Dame ist ebenfalls gut, aber bei Third Down kriegen die Buckeyes den Simulated Pressure durch, Verwirrung in der O-Line. Und der Kick geht daneben danach. Das heißt, die waren einmal in der Red Zone, einmal innerhalb der 30, machen daraus 0 Punkte. Und Ohio State's Offense war ein bisschen unrund. Kai McCord ist immer noch ein bisschen zögerlich, finde ich gelegentlich, trotz wenig, also auch wenn er wenig Druck hat. Harrison wurde wirklich exzellent gedeckt von Benjamin Morrison, diesem wirklich super talentierten Corner der Irish, der ja noch ein Jahr länger im College bleiben muss, also der ist jetzt nicht, kann sich nicht für die Draft melden, für die kommende Draft. Wirklich herausragendes Spiel. Trotzdem hätte man Harrison ein bisschen mehr Targets geben können, finde ich. Man hat sich dann bei Ohio State darauf beschränkt, dass man die Mitte angeht, dass man Emeka Ibuka in den Slot stellt gegen Thomas Harper, gegen den Nickelback, weil es, glaube ich, das beste Matchup war. Das hatte ich vorher auch erwartet. Und den Tyden Stover haben sie auch über die Mitte viel angeboten, aber nicht so, was über die letzten Jahre sehr viel war, dass sie eben auch gerade diese Sideline-Passes mit Stroud haben sie es ja sehr viel gemacht und den diversen Top-Receivern, die er hatte. Und aber auch Ohio State hat ja seine Chancen in der ersten Halbzeit gehabt. Die erste lange Drive endet mit einem Turnover und Downs an der Goal-Line. Also die Defense haben schon was zugelassen. Aber sie haben halt dicht gemacht in der Red Zone. Die Offense sind halt vielleicht ein bisschen zu viel Risiko gegangen, aber man hat ja auch nicht unbedingt erwartet, dass das so ein Low-Scorer wird. Und ne, bis direkt vor der Halbzeit Ohio State dann das 3-0 gekickt hat. Davor hat ja Ibuka auch einen Ball in der Endzone gedroppt. Also da hatten sie wiederum, das heißt Pech, aber da haben sie halt nicht gut executed. Und die zweite Halbzeit war eigentlich more of the same, ne? Der nächste Drive von Notre Dame, fourth and inches und Sam Hartman, ich weiß nicht, ob ihr es gerade noch in Erinnerung habt, mit so einem extrem seltsamen Sneak, wo er quasi beim Sneak die ganze Zeit nach außen bounced und dann außen eingesammelt wird, anstatt dass er einfach hinter der Line bleibt. Und gleich im nächsten Play macht Travion Henderson den 60-Yard oder über 60-Yard Touchdown-Run. Super geblockt, wohlgemerkt, und von ihm natürlich auch toll gespielt. Und das war dann 10-0 und naja, ich wusste ja, wie es ausgegangen ist, aber da dachte man, naja, gut, das könnte es jetzt gewesen sein, und dann kommen die Irish zurück mit wirklich diesen zwei wirklich exzellenten Touchdown-Drives. Der erste mit vielen kurzen Pässen, auch vielen Runs. Ohio State muss punten danach, obwohl sie ein paar Yards machen, auch schon in der Hälfte der Irish sind. Und dann der 96-Yard-Touchdown-Drive mit ein paar Big Plays auf den Tight End Evans, auf Jaden Greathouse, den jungen Receiver. Dann drehen sie das Spiel. Und dann hat Ohio State ja erst ein bisschen Pech und auch ein bisschen Unvermögen und dann sehr viel Glück. Erst gibt es den Drive bis an die 11-Yard-Linie und bei 4. und 1 dann ein Reverse auf Emeka Ibuka zu machen, es klappt nicht, dann findet man sowas. Also sowas geht halt wirklich nur gut, oder findet man nur gut, wenn es klappt, weil ein Reverse ist halt einfach ein East-West-Play und wenn du ein Yard brauchst, naja. Und dann eben dieses Moment, ein bisschen über 4 Minuten auf der Uhr. Notre Dame gelingen 2 First Downs, hätten sie vorher natürlich sofort genommen. Das Problem ist, die 2 First Downs gelingen halt in den ersten beiden Plays. Das heißt, man nimmt nicht genug Zeit von der Uhr. Hat natürlich, also besser als nichts, klar, aber ist natürlich schöner, wenn man das First Down beim on Third Down macht. Und dann schlug halt die Stunde und das war wirklich ein ganz entscheidender Moment von JT Tuimoloau, dem Top Defensive End der Buckeyes. Erst, dass er Sam Hartman bei einem Zone Read, oder das sah zumindest so aus, oder vielleicht war es auch Play Action, dafür 5 Yards Lost Tackled. Und bei 2nd and 15 macht Notre Dame dann einen Pass, einen Screen Pass auf Payne, auf Jabron Payne, ihren Running Back. Und den wehrt er überragend ab, hat er fast intercepted. Und ich habe mir das Play nochmal angeguckt, auch aus einer anderen Perspektive, ging bei Twitter auch rum. Der war halt, also der wäre wirklich weit gegangen, dieser Screen. Wenn die Blocker waren alle vor ihm und da waren nicht genug Verteidiger. Das wäre halt wirklich womöglich ein Big Play geworden und das hätte das Spiel entschieden, wenn Tuimoloau da eben nicht dazwischen gerätscht quasi. Natürlich andersrum, und das ist ja immer so, es hat nachher den Ausschlag gegeben, dass sie da eben den Pass gemacht haben, den Incomplete Pass, und dadurch eben den Buckeyes einen Timeout gelassen haben, denn ohne das Timeout wären die Buckeyes dann nicht mehr aufs Feld gekommen. Und da kommt auch da die Frage an euch und die Hörerschaft: Dieser Game-Winning-Drive war ja also einerseits mega dramatisch, aber andererseits auch unglaublich unrund. Also das sah ja nicht besonders schön aus, was die Buckeyes da gemacht haben mit der Offense. Diese super enge Fourth-Down-Conversion auf Julian Fleming, dann der Pass von McCourt, der beinahe abgefangen wird über die Mitte, das Intentional Grounding, was zu diesem Third and, was war das, 19-20 führt an der 22. Also eigentlich war das, diesen Drive hat Notre Dame nicht so schlecht verteidigt und dann feuert halt McCourt den besten Pass des Spiels raus, indem er da Ibuka in Traffic an der Goal-Line trifft und der den Ball fängt. Ja, und dann halt Heartbreak und Dummheit in einem, muss man ja so sagen. Also im letzten Spielzug, das war auch gut, dass sie den Lauf da oder den Zone Read gemacht haben mit Chip Trainum, aber 2x10 Spieler auf dem Platz ist halt nicht zu entschuldigen. Es ist ein krasses Spiel gewesen. Ich fand es wirklich absolut dramatisch, super hochklassig. Alle 4 Units eigentlich haben viele gute Plays gehabt. Wirklich tolles Spiel. Aber ja, fast ein bisschen unglücklich, dass Notre Dame das verloren hat. Wie gesagt, andersrum wäre es wahrscheinlich genauso gewesen, wenn Ohio State da irgendwie an der Goal-Line scheitert. Aber ja, wirklich großartiges Spiel, kann man sich natürlich nichts verkaufen, wenn man das verliert.
Genau, weil es bleibt dann nur die Niederlage eingetragen. Ohio State jetzt also 4-0, Notre Dame 4-1 nach diesem Wochenende. Dann Penn State gegen Iowa 31-0. Um das Ganze in der Deutlichkeit nochmal zu präsentieren. Iowa, 76 Yards, 4 First Downs, 4 Turnover. Also wir wissen ja, bei Iowa geht generell offensiv nicht so viel. An dem Tag ging offensiv noch weniger.
Ich muss auch kurz drei Worte dazu verlieren.
Das also, ist so, also Christian kennt das als Ravensburg Razorbacks, aber ja.
Sind die so schlimm? Mit Michael Mayer war der da nicht?
Ja,
der ist der Bright Spot. Der ist der absolute Bright Spot.
Das, ja. Problem ist halt als Receiver, wenn kein Ball, wenn der Quarterback nicht werfen kann, ist halt.
Also ganz im Ernst, diese Offense spottet jeder Beschreibung. Das ist ja wirklich, also das ist ja, also ne, wir haben ja die letzten Jahre schon uns drüber lustig gemacht, aber du hast es ja gerade bis um 76 Tote. Sie haben 14 Minuten 33 Time of Possession gehabt. Kate McNamara ist 5 von 14 für 42 Yards. Kate McNamara hat Michigan in die Playoffs geführt. Das ist kein per se schlechter Quarterback. Und irgendwann müssen wir uns die Frage stellen, wir haben letztes Jahr über Spencer Petras gelacht oder so, der war auch wirklich nicht gut, aber irgendwann müssen wir uns auch mal noch mal deutlicher über Brian Ferentz unterhalten, weil das kann ja nicht sein, dass der ein Quarterback, der eigentlich wie gemacht war für diese Offense. Man hat gedacht, okay, mit Kate McNamara läuft diese Offense jetzt, weil das ist ein Quarterback, der macht keine Fehler, der spielt das Ding ruhig durch, der hat jetzt nicht die super Tools oder so, aber der ist einfach ein guter Verwalter, ein guter Game Manager, der den Ball gut verteilt, der intelligente Entscheidungen trifft.
Und der kriegt sie ist gelaufen für 20 Yards aus 17 Laufversuchen, 1,2 pro Lauf.
Die O-Line ist auch ganz schlimm, also das muss man dazu sagen. Die O-Line ist seit letztem Jahr schon, also die Zeiten, ging schon im vorletzten Jahr los, also im letzten Jahr von Tyler Linderbaum, da war der schon der einzig Vernünftige. Vorher hatten sie ja lange Zeit auch immer sehr gute O-Lines. Ne, die Tristan Wirfs, Alaric Jackson O-Line oder so. Aber das ist jetzt wirklich, das ist schlimm. Das Laufspiel ist ein bisschen besser geworden, weil sie einen talentierten Runner mehr haben. Die Receiver werden nicht eingebunden. Sie haben jetzt Luke Lachey, ihren besten Skillplayer, verloren im Spiel davor. Aber das muss was Schematisches sein. Das kann nicht anders sein. Kate McNamara ist nicht so ein schlechter Quarterback. Und auf der anderen Seite übrigens mal ein dickes Lob an Penn State, was die da gemacht haben, was Yursich, der OC, und Drew Aller gemacht haben, der Quarterback. Das war genau das Richtige, was du gegen Iowa spielen musst. Du darfst Iowa nicht mit der Defense scoren lassen. Du darfst ihnen nicht kurze Felder geben, weil Iowas Defense ist einfach sehr turnover-affin. Was haben sie gemacht? Sie haben wirklich extrem konservativ gespielt. Nehmen, was die Defense underneath anbietet. Die Defense ist eine Zone-Defense, die ist hinten sehr, sehr gut, sehr diszipliniert. Dann spielst halt mit kurzen Pässen und läufst halt auch mal mehrere Male in die Bauer. Kein Risiko gehen, nicht gierig werden, lieber einmal mehr punten. Drew Aller hat 25 Completions für 166 Yards gehabt mit seinem Bombenarm. Der hat einfach Kurzpassspiel gemacht, sehr Kurzpassspiel sogar. Und die beiden großartigen Runner, Catron Allen und Nick Singleton, sind 38 Mal gelaufen, ich glaube für irgendwas knapp über 3,1 oder 3,2 Yards im Schnitt.
Die haben 97 Offense Plays.
Ja, genau. Du, auch hier, sie sind viel gelaufen, sie haben nicht nur gepasst, um den Pass Rush der Hawkeyes, der auch nicht so schlecht ist, nicht die Chance auf einen Takeaway zu geben. Das war ein super disziplinierter Gameplan, der sieht nicht schön aus. Aber so gewinnst du locker gegen die Hawkeyes mit der Offense, die auf der anderen Seite haben. So musst du gegen die spielen. Spiel auf Zeit, selbst wenn es 0-0 steht. Also,
ich bin einfach nur froh, dass Vitamin B und familiäre Verpflichtungen keine Rolle bei Coaching-Jobs spielen. Wie gesagt, Brian Ferentz hat mir durchaus einen sympathischen Eindruck gemacht im längeren Athletic-Interview, was es von ihm im Sommer gab. Aber
das kannst du keinem mehr zeigen. Vor allem, ich wundere mich ja seit Jahren, dass die Defense im Lockerroom offensichtlich ist, man hat noch nichts davon gehört, dass es da irgendwie großartige Prügeleien gab oder so. Die gab es in anderen Lockers schon. Bei wesentlich weniger Diskrepanz zwischen Offense und Defense. Aber diese Defense ist immer noch eine der besten des Landes. Und die kassiert hier 31 Punkte, weil sie halt über irgendwie fast 45 Minuten auf dem Platz steht. Spielt sich die Seele aus dem Leib. Also ne, man sieht es ja an den Yards per Play. Gut, am Ende hat der Ersatzquarterback da, der hat dann sozusagen der beim Lauf nochmal ein paar längere Dinger gemacht. Aber ansonsten war das erneut, trotz 31 zugelassenen Punkten, echt eine okay Leistung. Absolut. Aber wenn die eigene Offense so inkompetent ist, was willst du machen?
Als nächstes auf dem Plan für Iowa, Iowa gegen Michigan State, die übrigens vor ein paar Minuten jetzt Mel Tucker offiziell gefeuert haben, for his admitted and undisputed behaviors which have brought public disrespect, contempt and ridicule upon the university.
Ich sehe Iowa da vorne.
Keine Ahnung. Damit wir ihn nicht nachher machen müssen und du wieder rumjaulst, Jan, Iowa mit 12,5.
Na, 12,5 ist ein bisschen viel, aber Iowa. Wie gesagt, Iowa ist insgesamt kein schlechtes Team, die waren ja auch gerankt, weil die halt einfach eine elitäre Defense haben. Nur, wie gesagt.
Es gibt halt drei Phasen im Football.
Die Special Teams sind, ich weiß nicht, wie sie dieses Jahr sind. Eigentlich waren die hatten auch einen sehr guten Panther. Ich weiß nicht, ob der sich dieses Jahr ähnlich gut schlägt. Also auf jeden Fall muss er sehr viel ran, das ist klar. Also,
ich wollte gerade sagen, also wenn deine Offense 76, wobei, wenn deine Offense 76 Yards macht, reißt das dein Panther auch nicht mehr raus, ja? Keine Chance.
Nee. Ah ja, hier, Torrey Taylor, 52,3 Yards pro Punt, das ist sehr, sehr beachtlich. Der wird, denke ich, der hat einen sehr guten Shot auf die NFL, aber auch das nützt ja alles nichts, wenn die Offense so unterirdisch performt. Nun denn.
Ja. Der Coach von Iowa wird in der Vorbereitung auf Michigan State wahrscheinlich das Spiel Michigan State gegen Washington nochmal gucken. Washington, das wäre dann eine funktionierende Offense, nicht nur gegen Michigan State, jetzt auch gegen California, 59-32, Christian. Michael Penix Jr. weiterhin in seinem Element.
Ehrlicherweise hat Kerl mehr gescored, als ich gedacht hätte in dem Spiel. Ich habe gedacht, es gibt noch eine größere Abreibung, auch wenn dieses Jahr nicht die Karten.
Naja, er stand 31-6 Anfang Zweites.
Ja, schon Schlimmeres gesehen oder kommentiert.
45-12 zur Halbzeit.
Washington ist gut dieses Jahr. Und das wussten wir vorher, aber das war fast zu erwarten. Und Penix hat sich da sehr eingespielt. Sehr, sehr spannende Mannschaft. Also, da kann schon gut noch was nach vorne gehen. Wir sind ja noch früh in der Saison. Dass Cal jetzt zum Pac-12 de facto Opener jetzt nicht zwingt, die Herausforderung war klar. Ich bin sehr gespannt, wie weit es für die gehen wird.
Ist übrigens doch schön, dass wir im letzten Jahr der Pac-12 endlich mal sehr hohe Qualität in der Pac-12 haben. Und zwar nicht nur von einem oder zwei Teams.
Es ist bizarr. Das könnte das beste Jahr der Pac-12
ja,
in den letzten 15, 20 Jahren sein. Es ist unfassbar bizarr.
Also, nur wie bizarr es ist, Washington hat jetzt noch 8 Gegner, 5 davon sind gerankt. Und die spielen alle Pac-12.
Ja. Ja.
Zu Hause gegen Oregon bei USC, zu Hause gegen Utah bei Oregon State und zu Hause gegen Washington State, der Apple Cup.
Es ist hohe Qualität an der Pazifikküste dieses Jahr. Apropos, oder jetzt eine wunderbare Überleitung.
Oregon hatte Colorado zu Gast und Colorado wurde ein bisschen entzaubert, was aber zu erwarten war, vielleicht nicht in der Deutlichkeit, das werdet ihr gleich klären. Oregon gewinnt 42-6, etwaige Träumer, die dachten, Colorado geht ungeschlagen durch, wurden ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. 42-6 klingt natürlich böse, Jan, war es das auch?
Ja, extrem deutlich. Also vor dem Kickoff gab es viel Getöse, das hat man ja nachher auch nochmal ein bisschen mitbekommen. Das nah an Unsportlichkeit mündete, sag ich mal. Da wurden viele dicke Lippen riskiert, aber im Spiel gab es dann eher blaue Augen. Also das, was Colorado da vorher, was die Spieler da gemacht haben, dass sie den Gegner die ganze Zeit beleidigen, ihnen sonst was für Prügel androhen, auf dem Logo rumtrampeln und ähnliches. Ja, gut. Hat man alles schon gesehen in der Menge war es dann vielleicht ein bisschen viel.
Ein Vor Quarterback von New Mexico State möchte sich da einlassen.
Ja, Diego Pavia, der sich im Trainingsgelände von New Mexico, wohl auf dem Trainingsgelände-Logo von New Mexico, ein bisschen erleichtert hat. Und das ist leider gefilmt worden und jetzt geleakt worden. Kommen wir zurück zu...
Der Leak wurde geleakt.
Kommen wir zurück zu Oregon gegen Colorado. Das ist so ein Spiel, da siehst du dann, wie viel doch die Trenches ausmachen. die Ducks haben in den Trenches O-Line und D-Line einfach komplett dominiert. Die Defense, die Zahl nochmal rausgesucht extra, das war einfach oberdeutlich. 7 Sacks, sie haben Shedeur Sanders unter Dauerdruck gesetzt, der konnte kaum mal in die Pocket steppen, der war die ganze Zeit am Rennen. Die Buffaloes konnten auch nicht laufen, 25 Runs für 40 Yards, da sind natürlich die ganzen Sacks dabei, die Sanders fressen musste. Und auf der anderen Seite 240 Rush Yards mit einem 6,3er Schnitt lässt sich dann ganz gut an und Bo Nix konnte halt wirklich gemütlich in der Pocket stehen, sich seine Receiver aussuchen. Travis Hunter hat natürlich gefehlt, klar in der Offense, aber vor allem in der Defense gegen Troy Franklin, gegen den Top-Receiver der Ducks, der wirklich mittlerweile ein richtig guter Playmaker ist. War einfach ein reifer Auftritt, die haben das runtergespielt, ohne große Fanfaren, das kennt man ja auch gerne mal von Oregon ansonsten. Aber ja, die haben einfach dominiert und die Tür zugehauen, muss man so deutlich sagen.
Mir ist das zu viel Drama. Vielleicht bin ich dazu gelangweilt, aber mir ist es einfach zu viel Drama.
Das, was Colorado da so um die Spiele rum produziert, ja.
Es ist ja klar, dass Nicola, um mal einen GFL-Headcoach zu zitieren, der Zirkus in der Stadt ist. Aber das ist, für mich ist es drüber und das. Ich bin überhaupt keiner von diesen old-fashioned, disrespectful, bla bla blub Typen, gar nicht. Aber ja, es ist drüber. Für mich ist es drüber. Und, ich meine, immerhin, Sanders hat dann logischerweise auch nicht um den reißenden Brei drumherum geredet nach der Niederlage. Man darf ja nicht vergessen, dass die Ducks sogar eine vernünftige Chance hatten, einen Shutter zu produzieren. Das war ja wirklich erst ausgesprochen spät, bis dann die ersten Punkte aufs Board kamen. Aber es ist. Nochmal, ich respektiere auch, wenn ich die Mittel idiotisch finde, muss ich klipp und klar so sagen, die da mitunter angewandt werden. Ich respektiere, was Sanders da gemacht hat, aber ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man, oder die müssen aufpassen, dass sie halt den Fokus auf Sportliche nicht verlieren.
Naja, solche Niederlagen werden vielleicht helfen, den Fokus wieder aufs Sportliche zu richten. Muss man mal sehen, wie sie damit umgehen. Nächster Gegner von Colorado ist jetzt nämlich USC zu Hause.
Das Ding ist, wir haben ja gerade über den Schedule von Washington gesprochen. Also Colorado, trotz des sehr guten Saisonstarts, kann sich ja keineswegs sicher sein, dass das so ganz easy irgendwie in einer positiven Bilanz klappt oder so. Die müssen schon noch sehr fokussiert bleiben, denn die haben halt eine ganze Menge ziemlich, ziemlich guter Gegner in den nächsten Wochen.
Gegen USC, bei Arizona State, gegen Stanford, gut, da geht was.
Na gut.
Bei UCLA, gegen Oregon State, gegen Arizona, bei Washington State, bei Utah. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, drei, denkt man, sind drin. Das wäre dann die Bowl-Eligibility, aber
Arizona State, Stanford und Arizona?
Ja, und die anderen werden, und ich meine, auch da muss man vorsichtig sein. Wir haben das gegen Colorado State gesehen, gegen Mid-Major, der jetzt auch nicht der beste Mid-Major der Welt ist. Und für eine positive Bilanz, sozusagen in der regulären Saison, müssten sie noch einen weiteren schlagen. Das wird nicht einfach. Ich sage ja nicht, dass sie es nicht schaffen, aber es wird nicht einfach.
Zum Glück haben sie TCU und Nebraska zum Saisonstart für die Bilanz.
Es muss nicht immer gegen Nebraska gehen, Nikola.
Das waren Fakten. Das war nicht
gegen Nebraska. Was kann, wenn man da heißt?
Ja.
Nichts kann, Chance. Aber das muss.
Ja. Es ist vielleicht ein Zeichen, dass die Pac-12 wirklich besser ist als die letzten Jahre, dass wir so früh, also wir haben jetzt schon sämtliche Pac-12-Teams durch und es kommt das nächste Pac-12-Duell. Utah, die 11, hatte UCLA, die 22 zu Gast und das Ganze endet 14-7 für Utah. Utah also weiterhin ungeschlagen, 4-0 und 1-0 in der eigenen Conference. Die Bruins jetzt 3-1, aber auch das klingt nach Nailbiter. Hat irgendwer von euch was davon gesehen?
Ja. Ein bisschen was, aber
nicht. Utah weiterhin ohne Cam Rising.
Fang du an.
Das hat man gemerkt.
Ja.
Aber sie gewinnen die Spiele, das ist ja ein gutes Zeichen.
Es ist halt krass, das ist halt so Kyle Whittingham Football, wie du ihn dir in der echt in der Seehund-Aufzuchtstation malst. Ja, es, wenn du offensiv nicht in der Lage dazu bist, dann kommt halt, dann ziehst du den Gegner halt auf dein Niveau in Anführungszeichen runter. Das ist halt. Ja. Ich habe da sehr viel Respekt vor. Aber es ist Wahnsinn, wie das zum Teil immer wieder funktioniert.
Ich war übrigens allgemein diese Woche, und kaum gucke ich mal, kann ich mal wirklich kaum was live sehen, fand ich insgesamt die Defense-Leistung in vielen Spielen sehr beeindruckend. Das hier gehört auf jeden Fall dazu. Also wir hatten ja beide, Christian, du und ich, auf eher auf die vermeintliche Überraschung UCLA gesetzt. Und das hätte ich noch viel mehr getan, wenn ich gewusst oder nachdem klar war, Cam Rising spielt nicht. Aber dann so eine Defense-Leistung rauszuzaubern, ne, das entscheidende Play war ja gleich das erste Play von UCLA, wo Karenne Reed, der Linebacker, den Pick-6 macht gegen Dante Moore, gegen den Freshman-Quarterback. War ein bisschen Unerfahrenheit, Moore hat, glaube ich, mit Man-Coverage gerechnet, hatten die Reporter auch so gesehen, Reed ging Richtung Flat raus unter die Route. Ich meine, Jutta spielt nun mal sehr viel Zone, hätte er auf jeden Fall beherzigen müssen in dem Moment, gerade im ersten Play. Und das war letztlich der Auftakt, ich muss das so deutlich sagen, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, für eine der besten Defense-Performances des Jahres bisher. Und das meine ich nicht übertrieben. Denn was UCLA hat vorher ein wirklich brandgefährliches Run-Game gehabt mit ihren beiden Runnern, mit Carson Steele und TJ Harden, weil das sind halt talentierte Runner, aber vor allem ist es unglaublich variabel. Chip Kelly hat ja wirklich viel, viel, viel mehr da rein investiert als zu seiner Oregon, ich setze die besten Athleten hin und laufe Inside-Zone und Zone-Read. Das ist wirklich ein extrem variables und super schwer auszurechnendes Run-Game. Er skillt da seine Runner immer wieder durch große Lücken oder auch in Space. Aber nicht an dem Tag. Der eine hatte 11 für 31 Yards, der andere 11 für 29. Judah Stevens hat die Gaps gefüllt. UCLA hat ein bisschen mehr auf den Pass gesetzt, aber da hat man das Leben für Dante Moore so richtig zur Hölle gemacht. 7-mal gesackt. Jonah Ellis, der eine Defensive End, ist ein absoluter Terror gewesen. Das ist ja die ganze Saison schon, aber in diesem Spiel nochmal besonders. Moore hat dann 15 von 35 angebracht. Da waren zwei lange Bälle bei. Einer davon war vor Mitte des vierten Viertels. Und das Problem ist halt, dass Utah sich nie ausruhen konnte, weil die eigene Offense auch nichts hinbekommen hat. Mit dem Nate Johnson, mit dem Backup-Quarterback. Und die hat das schon auf dem Blog geschrieben. UCLA's Defense is legit. Das klingt komisch, wenn wir an die letzten Jahre denken, aber das ist so. Die besteht nicht nur aus Laiatu Latu, dem Top-Pass-Rusher, dem designierten hohen Draft-Pick. Das ist insgesamt eine richtig gute Unit, die viel aggressiver spielt als im vergangenen Jahr. Die haben mehrere gute Pass-Rusher, die haben mit Darius Moore Sound Top-Linebacker, die haben hinten zwei starke Outside-Corners, die haben den Lauf der Utes ziemlich abgekleppt, auch insbesondere den Quarterback-Run von Johnson. Jaquinton Jackson hatte Knöchelprobleme, der Top-Running-Back, also der Running-Back-Room wurde dann auch immer dünner. Aber wie gesagt, bis ein Passspiel gegen von einem Big Play abgesehen, haben die Corners das abgeklemmt, der im Laufspiel ging nicht so viel. Utah ist halt nur ein Touchdown und Offense gelungen nach guter Startposition. Da waren sie irgendwann an der Mittellinie, haben sie den Ball bekommen. Und UCLA hat dann spät gekontert mit dem besten Drive des Spiels eigentlich, zum 7-14. Entscheidend war halt letztlich der Defense-Score gleich zu Beginn. UCLA kam ja sogar nochmal an den Ball mit über 3 Minuten, also war alles drin, genug Zeit. Aber ist dann einfach bei 4 Plays 3-mal gesackt worden. Kannst natürlich nicht gewinnen. Also das war jetzt wirklich nochmal mehr als das Ohio State Notre Dame Spiel. Das war jetzt wirklich eine ziemliche Defense-Schlacht. Bei der einen Seite lag es sicherlich auch daran, dass die Offense von Utah limitiert war. Aber was Utahs Defense da mit UCLA's Offense gemacht hat, wirklich, wirklich krass. Und ich meine, jetzt sind sie 4-0 und man hat irgendwie gedacht, dieses Jahr vielleicht geht's nicht ganz so weit, weil der Rest der Pac-12 halt zugelegt hat vom Talent und so Teams wie Utah dann meistens ja eher Jahre ausnutzen, wo das Talent allgemein nicht so dick ist und man eben mit dieser opportunistischen und ein bisschen ekligen Spielweise dann eben gewinnt. Von wegen. Das ist ein richtig gutes Team.
Wenn wir vorziehen, dass Washington State Oregon State 38-35 geschlagen hat, was aber jetzt auch sehr eng ist, wir brauchen zwei im Pac-12-Finale, irgendein Gefühl entwickelt, Jan, wer das sein könnte. In den letzten Jahren war es wirklich so, wir brauchen zwei im Pac-12-Finale, die zur Not beide 3-9 sind, so gefühlt, aber dieses Jahr könnte es ganz anders laufen.
Nee, gar nicht. Ich habe gar kein Gefühl. Wirklich nicht. Also Ich würde es Washington gönnen, ganz persönlich, würde es Penix gönnen, aber das werden wirklich absolute Kracherspiele. Ich glaube schon, dass Washington State, Oregon State, da eben die zweite Reihe sind, eine sehr, sehr gute zweite Reihe, wohlgemerkt. Washington State hätte ich nicht erwartet, dass sie das knapp ausgegangen, das war insgesamt, es wurde am Ende ein bisschen enger, aber was Cam Ward, der Quarterback von Washington State, da mit Oregon State's Defense und vor allem mit dem Defensive Backfield gemacht hat, das war nicht schön. Aber das Problem könnte in der Tat sein, dass es sich nicht nur in den Spitzenspielen entscheiden wird, sondern dass irgendwer gegen diese unangenehmen zweite Reihe Teams stolpert. Der vielleicht vorher das Spitzenspiel oder eins der vielen Spitzenspiele gewonnen hat. Ich habe kein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das wird sehr tagesformabhängig sein. Das wird auf jeden Fall hohe Qualität bieten. Mit all diesen guten Teams da drin. Die Big 12 ist eine im letzten Jahr ihrer Existenz ein Garant für richtig guten Football. Sowohl offensiv als auch defensiv. Nicht bei allen Teams beides. Das muss man dazu sagen.
Dann werden die, also der Pac-12-Commissioner im letzten Jahr greift dann vielleicht eher zum Champagner als zum selbstgebrannten aus Polen.
Naja, das wird im Wechsel immer getrunken, weißt du? So.
Vielleicht
das ist total sportlich gut. Nein, wir kollabieren. Es ist total sportlich gut. Nein, wir kollabieren und so weiter.
Vielleicht nehmen sich ja auch alle Teams so gegenseitig die Siege weg, dass jeder gegen jeden gewinnt und irgendwo bleiben genug ungeschlagene. Nein, wird nicht passieren, aber. Wir können uns ja zumindest das mal herbeifantasieren übrig, dass trotzdem kein Team in die Playoffs kommt.
Hey, wir hätten eine Bilanz, bei der wir vier Teams in ein 12-Team-Playoff geschickt.
Ja. Aber leider sind die auf den Plätzen 5, 7, 8 und 9 oder so, ja. Das ist ja aber sehr schade.
Also ich bin jedenfalls sehr optimistisch, dass kein Team aus Texas im Pac-12-Finale steht. Da bin ich relativ optimistisch. Der Zug ist wirklich abgefahren, ja.
Okay, dann LSU gegen Arkansas 34-31. Jaden Daniels und die LSU Offense ein bisschen am Struggeln, aber am Ende gewinnt man es doch. Das ist vielleicht das, was zählt. Jan, Christian?
Ja, Christian?
Wer auch immer?
LSU ist halt dieses Jahr nicht so gut, wie vielleicht von dem einen oder anderen vermutet. Gut für sie, dass sie das Spiel am Ende gewonnen haben. Für mich an 12 vielleicht sogar ein bisschen overrated, aber es gibt halt dieses Jahr auch nicht so krass viele gute, wirklich gute Mannschaften, wo du solide bist. Am Ende bist du jetzt immer noch 3-1 mit diesem Desaster von Florida State Spiel in Woche 1.
Es hat sie nicht sehr tief fallen lassen, ne? Also im Gegensatz zu
nee.
Also das Alabama nee. Durch die Niederlage gegen Texas, die deutlich weniger deutlich war. da weiter gesunken ist. Gut, das hat natürlich auch was mit dem Spielstil zu tun, kommen wir ja gleich drauf vielleicht, aber LSU ist weich gefallen dafür, dass sie in der ersten Woche sich so eine Klatsche abgeholt haben.
Es wird halt, sie können halt trotzdem immer noch die West gewinnen, auch wenn sie nicht, auch ich will sagen, es ist kein sportliches Down hier für LSU, weil die Offense offensichtlich besser funktionieren, ja. insgesamt zu funktionieren scheint als die letzten Jahre, auch wenn Daniels ein bisschen struggelt, trotzdem. Alabama ist nicht ganz so gut, auf die kommen wir, denke ich, gleich noch zu sprechen. Texas A&M habe ich das letzte Mal 1832 vertraut, als die Landwirtschaft noch groß war.
Da hat sich der Quarterback jetzt verletzt. Genau, Jahr. jetzt ist gerade klar, dass Connor Wigman, der wirklich eine gute Saison, eine sehr gute Saison gespielt hat, mit Foot Injury raus ist fürs Jahr. Das heißt, wenn es mal in der Offense ein bisschen läuft, fällt der Quarterback dann aus und wird für A&M nicht leichter. Nee. Aber ja, wenn man vielleicht noch also für diejenigen, ich habe mir die Highlights angeguckt und war zumindest gut unterhalten. Also war ein wildes Spiel. LSU ist lange nicht aufgebaut. Ich würde übrigens nicht sagen, dass Jaden Daniels struggelt. Das ist immer noch ein ziemlich guter Quarterback, auch einer der besseren dieser Saison. Aber die haben es halt in der Offense am Anfang nicht so recht hinbekommen. Arkansas hat die bessere erste Halbzeit gespielt, geht 13-3 in Führung, ist fast ein bisschen wenig gewesen. Und dann, ne, du darfst halt gegen so eine Offense, die musst du halt dann vorher schon ein bisschen beerdigen, weil dann hat irgendwie, das waren glaube ich in 18 Sekunden, ist er da mit zwei langen Bällen auf Brian Thomas, hat er das ganze Feld überbrückt, da war ein Coverage-Bass dabei, aber hey, egal, Tigers wieder dran, nach der Halbzeit dasselbe Spielchen, drei Plays, wieder Brian Thomas mit einem langen Ball, so ein so, der war wirklich nicht gut, so ein Underthrown-Ding gegen eine Secondary, wo sich beide, glaube ich, gucken, wo kommt der Ball runter, angeguckt haben, und dann durfte Thomas auch zum Touchdown laufen. Und danach hast du halt, ne, das war aus, sozusagen aus 13-3 kam dann 13-17 innerhalb von wenigen Sekunden vor und nach der Halbzeit, und danach gab es einen wilden Shootout. Dann haben eigentlich beide Teams wie wild gescored. In den nächsten 5 Drives gab es 4 Touchdowns, ein Field Goal, daher Ausgleich mit 31-31, und dann hat LSU einfach als letztes den Ball gehabt. Wandert übers Feld, nimmt die nötige Zeit von der Uhr und macht das Game-Winning-Field Goal. Das ist dann manchmal auch ein bisschen Glück dabei, aber unterhaltsames Spiel, wenn man auf Offense-Football spielt, vor allem. Aber gab auch ein paar gute Defense-Szenen, so ist es nicht.
Es gibt im Sport kein Glück. Alles ist verdient.
Sie haben es.
Alles ist verdient. Es gibt im Sport kein Glück, vor allem im Football gibt es kein Glück.
Sie haben es locker runtergespielt am Ende, haben halt ihre Offense dann, wenn beide Offenses nicht gestoppt werden können, muss man eben notfalls dann ein bisschen vom Gas gehen, damit man der anderen Offense nicht noch einen Drive, eine Possession erlaubt, und das hat LSU sehr gut getan und dann eben am Ende so einen Chipshot da von der Goal-Line aus reingemacht. So muss man es spielen.
Dann bleiben wir in der SEC und schauen eins weiter. Alabama gegen Ole Miss. Die Offense-Probleme von Alabama sind bekannt. Jetzt durfte also Jalen Milroe wieder ran. Endergebnis 24-10 für Alabama. Vielleicht müssen wir uns einfach dran gewöhnen, dass Alabama dieses Jahr dann nur 24, 17, 24 oder so Punkte macht und es dann meistens reicht, aber vielleicht ab und zu auch nicht. Also Jan, geht das dann in die Richtung?
Ja, wirkt so ein bisschen wie Oldschool Alabama. Da hatten sie ja auch immer mal eins drin, was so ein bisschen harzig war, wie Christian sagen würde, und wo man dann eben der Defense vertraut. Trotzdem, glaube ich, muss man diesen Sieg schon auch anerkennen. Das war ja ein Ole Miss-Team, was vorher ziemlich gut in der Offense war, und die Defense hat ist jetzt in der Saison. Also das Spiel gegen Texas war ja auch defensiv nicht gut, überhaupt nicht gut, aber das, was sie jetzt gemacht haben, das war sicherlich ihr bestes Saisonspiel. Zu Beginn hat man das, also hat Saban mit Tommy Rees, die haben halt, naja, wie erwartet, eher lauforientiert und vor allem auch Milroe lauforientiert, also ihn auch viel laufen lassen, den Gameplan, damit er natürlich auch ein bisschen Zuversicht bekommt, ein bisschen Selbstbewusstsein bekommt. Das war alles auch nicht fehlerfrei, das muss man ganz deutlich sagen. Im ersten Drive hat er so einen mega unnötigen Sack nach einem Rollout kassiert, da wartet er ewig und dann wird er doch gesackt. Und beim zweiten wirft er dann diese total unnötige Interception in der Endzone, wo er so einen Lobpass in Doppeldeckung wirft, da kannst du schon wieder in den Laptop beißen, aber...
Aber er muss ja im Augenblick nicht gefürchtet werden, er muss ja im Augenblick nicht fürchten, gebencht zu werden, nachdem die beiden anderen da letzte Woche gezeigt haben, was nicht geht.
Gegen USF, genau. Nee, das Problem ist ja bei Milroe, da wechseln sich halt gute und schlechte Plays, und auch sehr gute und sehr schlechte Plays ab. Die anderen haben einfach wenig gute Plays. Und bei ihm gibt's halt, er ist halt doch immer mal wieder ein Big Play-Garant. Der war dann auch.
Zwischen Weltklasse und Kreisklasse alles dabei, ja.
Sozusagen, aber der war danach auch relativ vorsichtig, also nach dieser Interception. Der hat, glaube ich, was war das nachher? Ich gucke, 17 von 21 oder sowas gehabt. Ne? Genau, also der hat eine sehr gute Completion Percentage, hat den Ball gut verteilt, hat nicht total riskante Bälle genommen, hat auch einfach viele verschiedene Spieler eingebunden. Der hat ja jetzt auch nicht das super Receiving Core, das muss man ja auch sagen. Das ist jetzt nicht alles nur Quarterback. Ja, und auf der anderen Seite, Ole Miss, am Anfang ging es ja auch gut los. Da haben sie einen guten Run-Pass-Mix. Jackson Dart, den Quarterback, auch ins Run-Game eingebunden, 7-3 geführt. Und naja, also der andere Punkt, glaube ich, der bei Alabama Hoffnung machen muss, neben dem, dass Milroe halt doch ein paar Plays machen kann, ist, dass die O-Line deutlich besser war. Die war nicht überragend, aber die war kein Vergleich zu den Spielen davor. Das war eine riesige Steigerung. Man hat Big Plays in Special Teams gemacht mit diesem Punt-Block von Ja'Cory Brooks. Der geht an der 1-Yard-Linie raus. Da wäre es natürlich schon sinnvoll, dann nicht 3 negative Plays in Folge zu machen. Das ist natürlich, da hätte ich gern Nick Sabans Halsschlagader mal gefühlt. Also wenn man First and Goal an der 1 hat, erst ein High Snap, der dann gesichert wird für großen Raumverlust, und dann noch 2 weitere negative Plays, damit man dann mittellanges Field Goal schießen muss. I don't know. Zweite Halbzeit war Alabama dann ein bisschen besser, also haben 2 Halbzeiten noch zurückgelegen. Die Defense Front hat klasse gespielt, die haben Quinshon Judkins unter Kontrolle gehalten. Ich hätte an Lane Kiffin-Schill ein bisschen mehr auf den zweiten Back dann gesetzt, weil Judkins ja so ein bisschen angeschlagen war, auf Ulysses Bentley, weil das ein schnellerer Back ist, einfach ein bisschen Change-Up. Und sie haben halt vor allem mächtig Druck auf Jackson Dart gemacht. Also die beiden Pass-Rusher, Dallas Turner und Chris Braswell außen, aber auch durch die Mitte ist ein bisschen was durchgekommen. Und dann haben es halt wirklich am Ende die Big Plays von die Big Plays insbesondere von Jalen Milroe entschieden. Seine Deep Balls, eine auf Jermaine Burton, da kommt ein Field Goal raus. Auf der anderen Seite macht Jackson Dart so ein Wobbling Deep Ball, der dann abgefangen wird von Arnold. Und im nächsten Drive kommt gleich der Deep Touchdown von Milroe auf Jalen Hale, während er richtig einen verpult bekommt. Da musste bei der Two-Point-Conversion dann ja auch raus. Da ist ja dann der Backup, Ty Simpson, durfte dann einen Play rein. Das waren halt dann die entscheidenden Plays. Nur, was du halt in so einem Spiel hast, du führst dann vielleicht 17-7, aber die Spiele bleiben halt eng. Das kennt man, wie gesagt, ja auch noch aus einigen Duellen von Alabama eben, wo Alabama noch das alte physische Alabama war. Ne, der erste Teil der Dynastie. Dann hast du halt diese Kontrolle über das Spiel, kriegst du halt nicht vollständig. Du musst halt immer darauf vertrauen, dass die Defense sich irgendwo doch noch ein Coverage passt, reicht ja. Ne, und am Ende war es dann Jace McClellan, nicht wie ich dachte, Williams, der Backup Running Back. Haben sie ein bisschen auf den vielleicht etwas explosiveren oder vielseitigeren Back gesetzt. Der war dann in der Offense nachher der Matchwinner und das Spiel nach Hause gelaufen. Aber ja, war halt das neue alte Alabama. Ich weiß nicht, also ich glaube, deine Einschätzung, Nicola, ist relativ korrekt. Die werden halt so in diesem Bereich Punkte machen und das reicht dann oft, weil die Defense gut ist, aber eben auch manchmal nicht. Das kann man, glaube ich, schon so perfekt zusammenfassen.
Aber das ist natürlich nicht der Anspruch, da irgendwo Platz 10 oder drunter rumzuhopsen, dann vielleicht mit einer 9-3 Bilanz oder so, oder 8-4. Nee. Schau mal, was da rauskommt. Ja.
8-4 wäre enttäuschend für Alabama, ne? Das müssen wir nicht drum herum reden. Also wenn die keine 10 Siege inklusive des Bowls haben, dann wird da schon der Himmel dunkel, ne? Aber ja, sie haben nicht den ganz schweren Spielplan, das muss man ja auch sagen.
Das stimmt.
Also sie haben kein Georgia.
LSU zu Hause, Tennessee LSU zu Hause.
LSU ist natürlich der große Kracher, Tennessee ist ein bisschen am struggeln, A&M hat den Quarterback nicht mehr und ist sowieso auch grundsätzlich am struggeln, aber hat ja Alabama in den letzten Jahren immer wieder Probleme bereitet. Das waren ja immer die Spiele, wo sie dann zur Höchstform aufgelaufen sind. Arkansas ist ein bisschen underwhelming, finde ich. Auburn ist sicherlich noch in der Findungsphase mit einem neuen Coach. Dann hast du natürlich noch das obligatorische Chattanooga in der Woche vor der Rivalry Week drin. Das ist, also, es ist nicht völlig undenkbar, dass Alabama, also sagen wir mal so, dass Alabama entweder noch ein Spiel gegen LSU oder gar keins verliert. Das ist nicht völlig undenkbar. Und dann gehören sie halt wieder, dann sind sie halt wieder zumindest im New Year's Six Bowl und man kann das dann als Down-Year verbuchen. Wenn man spielerisch verfolgt, wird man das sicherlich tun. Aber sie haben das Jahr günstig erwischt mit einem eher günstigen Spielplan als üblich.
Und mal sehen, ob der ein oder andere SEC-Coach dann vielleicht das Kreisklasse mehr rauskitzeln kann, als das Weltklasse zuzulassen. Mal gucken,
wie es sich das entwickelt. Das ist halt Bums. Wenn Alabama mit einer Niederlage durchgeht, sind sie halt in den Playoffs.
Das hoffen wir alle, dass das nicht. Na gut, dann wären sie im Championship-Game, ne?
Also genau. Dann ist halt Georgia, die halt gut aussehen, Favoriten wären.
Ja, schon deutliche Favoriten.
Ja, vermutlich schon. Aber
also Stand jetzt, wir wissen ja nicht, was da noch passiert.
Tennessee und LSU werden halt vermutlich die Wochen der Wahl. Ja. Texas A&M ohne Quarterback wird schwierig. Auburn ist vielleicht nicht so weit weg dieses Jahr, keine Ahnung. Mal sehen. Auch wenn die mich jetzt, ob ich jetzt nicht aus dem Stühlen gerissen haben, ehrlich gesagt.
Gibt's noch irgendwas zu sagen zum Pac-2-Bowl zwischen Washington und Oregon State? Washington State und Oregon State, sorry.
Ich war nur ein bisschen enttäuscht. Schade, dass, also Oregon hat halt, konnte halt sein, ne, die haben halt diesen physischen Super-O-Line, sehr dominantes Run-Game, tolle Running-Backs und dazu eben dann DJU mittlerweile, eben der ja auch kein schlechter ist. Das konnten sie halt nicht umsetzen. So diesen Spielstil, der dann auch fordernd ist für die Defense, weil sie die ganze Zeit im Catch-up-Mode waren, von Anfang an. Und Cameron Ward hat da wirklich, das war eine fantastische Leistung gewesen. Gibt's nichts. Der hat die einfach im Grund und Boden gepasst. Kaum Druck bekommen. Hat seine beiden Top-Receiver gefunden, Josh Kelly und Kyle Williams. Und die haben dann auch noch, ja, also das war auch groteskes Tackling zum Teil, was die Beavers Defense da gemacht hat. Habe ich so nicht erwartet, dass die Defense da sich so nahelegt. Aber auch da werden wieder bessere Zeiten kommen. Hoffe ich zumindest für diese Saison. Und ja, viel mehr kann ich dazu jetzt nicht beisteuern. Für Washington State natürlich ein super, super Start. Ne? Das hatten die wenigsten erwartet. Oregon State war so ein bisschen Geheimfavorit. Oder sozusagen, oder zumindest so ein Geheimtipp. Geheimfavorit ist zu viel gesagt, Geheimtipp. Washington State haben, glaube ich, nicht so viele mitgerechnet, dass die so gut sind. Nicht nur Cam Ward, sondern dass das ganze Team doch so gut ist.
Okay, dann Oklahoma schlägt Cincinnati 20-6. North Carolina gewinnt bei Pittsburgh 41-24. Duke schlägt UConn 41-7. Miami schlägt Temple 41-7. Tennessee schlägt Texas San Antonio 45-14 und Florida schlägt Charlotte total beeindruckend mit 22-7. Also SEC gegen...
Schön, dass wir weiterhin dabei bleiben. Wenn es sich anbietet, über floridianische Teams, große floridianische Teams ein bisschen herzuziehen, dass wir jede Chance wahrnehmen, selbst einen 15-Punkte-Sieg, das finde ich immer noch sehr schön und beruhigt mich auch ein bisschen.
Ja, aber klingt jetzt nicht so überragend.
Nee, also... aber es gibt Teams, bei denen das öfter hervorgekramt wird als bei anderen. Habe ich zumindest den Eindruck. Zumindest bei mir, bei Christian glaube ich auch und bei dir auch, Nicola. Du bist jetzt mit im Boot.
Ja, aber sagen wir es mal so, also wenn das ein oder andere Team aus Oklahoma oder so, würden wir da auch, also wenn mit denen den Boden gewischt wird, dann stellen wir es vielleicht auch ein bisschen mehr heraus als bei anderen.
Aber, bitte euch, ich bin der positivste Mensch auf diesem Planeten.
Ja, wollen wir vielleicht bei dir, müssen wir wirklich mit Miami und Florida State nochmal mehr als mit Florida anfangen, da hast du recht. Willst du vielleicht ein bisschen über die Twitter-Community der Seminoles was berichten?
Oh, gibt's da was zu berichten?
Das hat Christian früher gerne mal getan. Vielleicht ist das nicht mehr so spektakulär.
Wie gesagt, ich bin der positivste Mensch auf dem Planeten.
Okay.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ansonsten das umkämpfte Spiel der Woche, Indiana gegen Akron, 29-27 nach vierfacher Overtime. Die wollten sich einfach nicht trennen.
Come on gegen Akron, na gut, aber...
Ja. Da bin ich übrigens letzte Woche vorbeigefahren, fällt mir ein. Das liegt ja auch da in Ohio.
Ja, 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 ja.
Tatsächlich nicht weit von Canton auch, also... Ja, und hier, Tucker der Woche, seid ihr interessiert?
Bitte.
Ja.
Ja? Der Schweinezüchterverband Iowa, sagt euch das was?
Nee.
Also, für die, die es nicht wissen, Iowa ist in den Vereinigten Staaten der Staat, wo Schweinefleisch herkommt. Ja, also es gibt the famous Potato of Idaho und scheinbar den famous Pork of Iowa. Und die haben jetzt, der Schweinezüchterverband hat jetzt für NIL, also Name, Image und Likeness, vier Spieler von Iowa State unter Vertrag genommen, oder wie ist das bei NIL? Wie muss man das formulieren? Ja. Aber unter Vertrag genommen ist, ja, glaube ich, richtig, ne?
Ja, irgendwie schon.
So.
Wird nicht falsch sein.
Wird nicht falsch sein, so. Und zwar geht's um die vier Spieler, Miles Purchase, Tyler Moore, Tommy Hamann
und schon, wer kommt.
Caleb Bacon. Und
natürlich.
Und damit Christian weiß, dass das kein Scherz ist, kriegt er jetzt ein Bild gesendet, weil das Ganze läuft... Dann die Marketingkampagne heißt dann Purchase More Ham and Bacon.
Ich möchte es auch sehen.
Das kommt gerade, jetzt habt ihr es bekommen.
Oh, oh.
Ja? Purchase more Ham and Bacon. Es kommt auch der Oktober, der National Pork Month, auch genannt Porktober. Und ja, willkommen im Staate Iowa. Offense haben sie nicht, aber Schweinefleisch.
Ja,
wir werden es auch bei Twitter posten, das Bild. Ja, Jan, wenn du den Tweet machst, ja, ja, packst du das Bild runter.
Ja, ich werde es mir gleich runterladen. Das ist auch viel zu gut, um es nicht zu tun. So, Sekunde, hiermit runtergeladen. Das Ding ist offensichtlich, scheint, ich habe davon noch nie gehört, finde ich richtig gut, scheint das den Spielern Beine gemacht zu haben. Schweinebeine vielleicht, denn Our State hat ja den, nennen wir es mal Big 12 Toilet Bowl bisher, oder den gegen Oklahoma State in der Tat mit 34 zu 27 gewonnen. 34 zu 27, nicht 14 zu 7. Ja, also da sind Punkte gefallen, und zwar Punkte, mehr Punkte als bei vielen Top-Spielen.
Ja, die Geschichte ging wohl los, dass irgendwie irgendwo ein Bild aus Woche 1, wo Moore und Bacon nebeneinander starten, irgendwie viral gegangen ist. Und dann haben sie noch entdeckt in Rossa, dass es noch Purchase und Harman gibt. Und ja. Iowa sehr Pork Producers Association, Successful Farmers Enrich Lives. 150.000 Menschen leben anscheinend in Iowa von der Schweinefleischindustrie, was in etwa 80% der Bevölkerung entsprechen dürfte, aber ja.
Uff. Aber genau das will doch die Hörerschaft erleben, wenn sie bei uns was einschaltet und
ansonsten, zuhört. Wenn wir schon bei NIL sind, wir hätten den Alabama Defensive Back Kool-Aid McKinstry. Ja. Er hat einen Deal with Kool-Aid.
Aber den hat er schon länger.
Ja. Und mein persönlicher Favorit, The Coldest Crawford, ein Deal mit einem Heizungs- und Klimaanlagenverkäufer.
The Coldest Crawford ist ja
Wide Receiver Louisiana Tech. Das müsste jetzt Jan ein Begriff sein.
Ja, vor allem war der vorher bei Nebraska.
Also.
Und hat jetzt gegen sein ehemaliges Team, für das er allerdings nie aufgelaufen ist, gespielt.
Mhm.
Diese Woche.
Und Nebraska hat gewonnen, man glaubt es kaum.
Nebraska hat gewonnen, das zweite Spiel in Folge. Das zweite Spiel in Folge allerdings gegen einen Mid-Major und das war nicht schön anzusehen. Das habe ich mir für die Zugfahrt gegeben und ich glaube, der Typ neben mir hat ein bisschen komisch geguckt, weil der Zug war sehr voll am Sonntag und dass ich da auch mehrfach dann auf irgendwelche mir Spielzüge nochmal angeguckt habe und es aber auch zum Teil nicht fassen konnte, wie schlecht es war. Also das war wirklich, es war wirklich kein gutes Spiel. Doch die Defense war, obwohl sie nur 14 Punkte davon einen Garbage-Time-Touchdown zugelassen hat, war auch nicht gut. Das war ein Spiel, was ich niemandem empfehlen würde, zu schauen.
Nikola, vielleicht einfach mal als Non-Conference die Ingolstadt Dukes einladen, die kommen dann.
Christian, du bist weit weg von deinem Mikrofon.
Du bist, genau. Du bist vielleicht in Ingolstadt gerade, anstatt in.
Oder in Nebraska, man weiß es nicht.
Ich möchte betonen, dass das hier kulturell durchaus relevant ist und ja. Ich war weit weg von meinem Mikro. Wie gesagt, die Ingolstadt Dukes vielleicht mal als Non-Conference-Opponent einladen.
Naja, jetzt.
Ich weiß ja gar nicht, ob das geht. Also kannst du nicht einfach irgendwelche random Teams vielleicht aus Australien einfach mal einladen? Hey, das ist unser Non-Conference-Opponent. Warum denn nicht? Also.
Aber wenn man gegen Mid-Majors gewinnt, warum muss man das machen? Nächste Woche geht es übrigens gegen Michigan. Das wird dann vielleicht ein bisschen andere Nummer. Darf ich noch ein Spiel erwähnen übrigens, Nikola, weil...
Natürlich. was hab ich verpasst?
Noch verpasst ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber was Minnesota da geritten hat gegen Northwestern...
Achso, ja, ich wollte noch gerade sagen, in 3 Wochen spielen sie gegen Northwestern, die haben dieses Wochenende gewonnen, aber ja, dann nur zu.
Ja, Minnesota führt im vierten Viertel 31 zu 10 und das ist auch ungefähr so, wie ich die beiden Teams vom Talent her einschätzen würde und dann passiert halt, ja, weiß ich nicht, was da passiert, aber Minnesota hat eigentlich die letzten Jahre und das letzte Jahr und auch die ersten Spiele eine sehr gute Pass-Defense gehabt. Das ging gegen UNC schon ein bisschen schief, aber da denkt man, naja, gut, Drake May, okay. Aber dann lassen sie sich da von Ben Bryant, dem Quarterback von Northwestern, die Hucke vollpassen.
Christian, hast du gemerkt, wie despektierlich hier schon der Name Ben Bryant ausgesprochen wurde, ja?
Warum?
Ja, kolossal.
Dann lassen sie sich von Ben, okay, war Drake May, und dann lassen sie sich von Ben Bryant die Bude vollschießen.
Naja, nun, der hat aber Cincinnati gespielt, zwischendurch auch schon mal in der Mac, ist weit rumgekommen, aber trotzdem, dass der dafür, also für fast 400 Yards passt und sein Top-Receiver Bryce Kurtz und Northwestern war die letzten Jahre wirklich nicht für ein Passspiel bekannt, mit 215 Yards rausgeht, ist wirklich, also das war das war so, so krass, gerade und dann am Ende, ne? Also sie haben halt die ersten zwei Touchdowns fallen, dann hat die Defense mehrfach die Chance, das Spiel zu beenden. Das ist auch so ein Ding gewesen, ein bisschen wie bei, nur auf ganz anderem Niveau wohlgemerkt, wie bei Ohio State und Notre Dame, dass halt die Zeit denen eigentlich davonläuft. Und einmal hat die Defense die Chance, wenn, weil noch besser keine Auszeit mehr hatte, wenn man den Spieler vor der First-Down-Markierung tackelt, dann kriegen sie wahrscheinlich höchstens einen Spielzug los von einer, was weiß ich, 20 oder so. Aber der wühlt sich durch drei durch, macht das First Down, dadurch hält die Uhr an, ist ja immer noch die Regel in den letzten zwei Minuten. Und hat mehrfach die Chance, einfach mit mehreren Spielern einfach irgendwen umzuhauen oder einen Ball abzufangen oder ähnliches. Und tut es nicht und verliert dann in der Overtime. Also da, das ist eine der weirdesten Niederlagen, ist natürlich jetzt nicht so im Fokus, zu Recht. Aber dass du gegen so ein Northwestern-Team, die am Ende, da sind auch die Zuschauer sind schon abgehauen im vierten Viertel oder schon im dritten Viertel, als es da so stand, da haben sich die Ränge schon merklich geleert und dann.
Und es waren schon nur 20.000 da, scheinbar war schon nur halb voll.
Ja, also das, also wirklich, das ist ein ziemlich bitteres Ding und da fragt man sich natürlich, wenn Minnesota wirklich so mau ist, dass sie so ein Ding und auch so viele Punkte zulassen, warum zur Hölle haben sie dann gegen Nebraska gewonnen? Ja, ich lege sie dir auch noch auf, ich weiß, aber das...
Ich sag einfach, also wieso, was stellst du hier rhetorische Fragen?
Ja, komm, Northwestern ist wirklich, auch noch mit der ganzen Nummer, die da um Fitzgerald passiert ist, das Team ist völlig, eigentlich war das völlig am Boden und war eh schon ein schlechtes Team und naja, es ist etwas unerklärlich, wie das passiert ist.
Nun, es ist aber passiert.
Es ist passiert. Übrigens, wenn irgendwer Bock auf was ganz Hartes hat, ich habe das Ergebnis nur gesehen, kann zu dem Spiel nichts sagen.
Dieses wenn jemand, 10-9 da?
Ja, das 10-9 von Old Dominion, einem Mid-Major gegen ein FCS-Team, nämlich Texas A&M Commerce, das klingt nach ganz, ganz hoher Footballkunst. War offensichtlich ein dramatisches Ende, weil das ein 10-9 war, weil der Außenseiter wohl kurz vor Schluss beim Touchdown dann auf Two-Point gegangen ist. Aber ja, das für diejenigen, die wirklich sehr viel Zeit haben, die könnten da mal reingucken. Ansonsten möchte ich nur kurz bekannt geben, dass ich Buffalo-Spiele bis auf Weiteres nicht mehr verfolge. Und die Bulls,
oh je.
Und die Bulls gerade nach S&P Plus, also hier dieser Metrik von Bill Connolly ist die, ne? Oder Christian? Ja, genau.
Ja.
Das sind sie gerade auf Platz 132 von 133 in der Verteidigung. Und wer mich und eine gewisse Ansprüche an Defenses meiner Teams kennt, kann vielleicht nachvollziehen, dass ich mir den Spaß nicht mehr geben werde, denn wenn man sich mal anguckt, auch von den Punkten her, Wisconsin war noch das beste Spiel, da hat man unter 40 kassiert, aber es war auch das einzige.
Komm, 10 zur Halbzeit.
Was, 10 zur Halbzeit?
Naja, es stand 0 zu 10 zur Halbzeit.
Ja, aber das erste Spiel, da war ich ja auch noch total zufrieden mit, das habe ich auch noch erzählt, aber danach lässt man sich gegen FCS-Team Fordham 40 einschenken, gegen Liberty 55 und jetzt gegen Louisiana 45 nochmal.
Jetzt kommt World Leading Akron.
Ja, jetzt geht der Backspielplan los. Das ist, und Akron hat wohlgemerkt ein nicht so schlechtes Passspiel. Daran liegt es bei denen nicht. Das wird eine ganz schlimme Saison.
Also Buffalo hat es auf jeden Fall schon mal in die Liste in die Bottom Ten von ESPN geschafft.
Ja, zu Recht. Also,
zusammen mit UMass, UTEP, der gesamte Staat Virginia übrigens.
Du musst es mir nicht reindrücken, Nicola, aber es ist wirklich ganz schlimm. Ich glaube nicht.
Du hast es aufs, du hast, ich hätte es ja, groß übersprungen. Du hast es hier jetzt gerade irgendwie zum Thema gemacht.
Ja.
Wer Phil Longo nicht unter 30 Punkten hält, hat die Defense nie geliebt. Schöne Grüße an die Boilermakers.
Ja, übrigens, das war eines der besten Spiele, was ich von Phil Longo gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig intelligent gecallt. Ich habe mich schon gewundert, ob da irgendwer anders an der Seitenlinie steht, aber es war so. Wirklich.
Tja, Nikola, vielleicht ist das wie in Potsdam, dass dann der OC eigentlich nicht mehr da sein darf und dann, ja.
Das ist eine Geschichte. Die Geschichte nehmen wir trotzdem mit. Ich habe keine Ahnung, wie die Sperre ausgegangen ist. Muss ich mir mal erkundigen, aber folgende Situation, Potsdam gegen, in Dresden war das, ne? Der Offense Coordinator ist so begeistert von der Leistung der Schiedsrichter in der ersten Halbzeit, dass er dies dem Schiedsrichter zum Pausenpfiff kundtut. Der Schiedsrichter würdigt das mit einem Platzverweis. Und irgendwann im Laufe des dritten Quarters fliegt wieder eine Flagge gegen Potsdam, weil der Offense Coordinator entspannt in der Teamzone sitzt und weiter Plays called.
Hm. Ja. Kann man machen.
Vielleicht ist das ja auch bei Wisconsin passiert. Ja. Vielleicht hat er sich nur eine Inspiration der Schiedsrichter geholt und dann...
Es ja. ist auf jeden Fall zum Haare raufen, weil die Offense so gut ist wie die letzten Jahre nicht. Und auch im Passspiel durchaus zumindest nicht total, also zum leidlich überzeugt. Aber wenn die Defense einfach nichts aufhalten kann, gar nichts, Lauf nicht, Pass nicht und alles dazwischen auch nicht, wird's halt schwierig in der Regel.
Tja, Jan, wir sind ja dieses Jahr vereint. Die TuS Koblenz kann niemand in der Regionalliga stoppen. Buffalo kann niemanden in der FCS stoppen. FBS, Entschuldigung.
Ja, auch in der FCS nicht. Wie gesagt, Fordham hat 40 Punkte aufgelegt. Also von... ja, man wird vielleicht ein, zwei Spiele in der Saison mit Shootouts gewinnen können. Das wäre doch was. Aber sicher würde ich da nicht sein.
Okay, dann machen wir eine kurze Pause und dann schauen wir mal, was nächste Woche so auf uns wartet. Da sind auch ein paar Leckerbissen dabei. Bis gleich.
First and Ten, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind immer noch mit Jan Wegwert und Christian Schimmel verbunden und wir schauen auf das, was uns so erwartet. Und da ist ganz schon, können wir schon am Freitag einkreisen, ein Pac-12-Duell. Wer das natürlich verfolgen will, sei gesagt, das ist eher so 3 oder 4 Uhr morgens als 22 Uhr. In dem Fall ist es 3 Uhr morgens. Oregon State hat Utah zu Gast, Christian, und Oregon State ist Favorit mit 3 zu Hause.
Ist halt die Frage, wie der Status von Cam Rising ist. Ne? Das ist halt. Ich glaube auswärts, dass die Beavers natürlich eine Chance haben. Utah ist allerdings mit dem, ich sag mal so, mit dem Druck, ein Top 10, Top 15 Team zu sein, eher vertraut. Utah Auto hat mit einem Field Goal und einem Lowscorer.
Okay, dann 18 Uhr Northwestern gegen Penn State, Jan. Penn State mit 27.
Komisch, Northwestern hat auch gerade gewonnen. Nein, Scherz beiseite, Penn State ist im Moment on fire. Die gewinnen das mit mehr als 27, würde ich sogar gehen.
Fox, 18 Uhr, das klingt nach, lassen wir das. Christian, Colorado gegen USC, USC mit 21,5.
Ich glaube, es wird enger, weil Colorado wird scoren können. USC wird auch scoren, aber es wird enger als 21,5. USC mit 19.
Okay, immer noch um 18 Uhr. Jan, 4-0 Kentucky hat 3-1 Florida zu Gast. Kentucky mit einem.
Kentucky hat eine zumindest ansehbare Offense. Das war ja auch nicht immer so in den letzten Jahren. Ist ein spannendes Spiel. Ich gehe trotzdem gefühlt mit Florida und ihrem Laufspiel. Knapp. Wird ein knappes Spiel. Könnte ein underrated Highlight sein des Spieltags.
So, dann Christian, der Bobby Bowl, gespielt im AT&T Stadium in Arlington, Texas. Arkansas gegen Texas A&M. Texas A&M mit 6,5.
Spielabbruch aufgrund mangelndes Karma bei beiden Seiten.
A&M ohne Quad, also A&M mit Backup, logischerweise.
Ansonsten Arkansas mit 10.
Arkansas mit 10. Ja. Ja, Jan?
Sam Pittman übrigens, der Headcoach von Arkansas, hat ein sehr cooles Statement zu Mental Health gebracht. Hätte ich jetzt, ist glaube ich in der SEC auch unüblich und hat auch für ein bisschen Wind gesorgt. Kann man sich vielleicht mal reinziehen. Also scheint jemand zu sein, der da auch ein bisschen mehr Acht gibt auf seine Spieler und das zumindest im Blick hat. Sowas beruhigt mich immer ein bisschen.
Gut, wenn es so Coaches noch gibt, ja.
Ja, vor allem wirkt er ja eher so wie so ein bisschen oldschoolig. Also jetzt nicht unsympathisch, aber ein bisschen oldschoolig. Ja. Und da hat man ja immer einfach paar Bedenken, obwohl es wahrscheinlich unfair ist, dass man Coaches aufgrund ihres Auftretens so in Schubladen steckt, aber das fand ich sehr bemerkenswert. Und wie gesagt, da ließen natürlich auch gleich die ganzen Tough Guy-Antworten bei Twitter nicht auf sich warten, wie zu erwarten war. Ja.
Auf anyway. X bitte.
Entschuldige bitte. Hm? Ja, A&M jetzt Max Johnson. Die haben ja einen soliden Backup, ehemaliger LSU-Quarterback, Sohn von Brad Johnson. Würde es Arkansas gönnen, allein wegen der Nummer jetzt.
Okay, dann Syracuse 4-0 nach Siegen gegen Colgate, Western Michigan, Purdue und Army empfängt Clemson, Christian. Jan ist dran.
Jan ist dran.
Empfängt Clemson 2-2 im Dome, Clemson mit 6,5.
Also Syracuse ist unter Dino Babers immer ein unangenehmer Gegner und es macht ja auch viel aus den eher geringen Möglichkeiten. Ich gehe trotzdem mit Clemson, die irgendwie, kann ich mir schon vorstellen, ein Statement setzen wollen nach dieser sehr unglücklichen Niederlage.
Hier übrigens Akron gegen Buffalo, Akron mit 3, Jan.
Tickets Akron ist auch kein Akron ist auch kein gutes Team. Ja, ab $7, ich sehe es hier gerade selber. Das ist ein Kracher. Ein echter Mac-Kracher.
Wunderschön. Dann Christian, Auburn gegen Georgia. Das ist dann das CBS-Game um 21.30 Uhr. Georgia mit 14,5.
Ein guter Spread auf jeden Fall. Georgia mit genau 14.
Okay, Texas hat Kansas zu Gast, Jan. Die 3 gegen die 24. Texas mit 16,5.
Da bleibe ich auf jeden Fall drunter. Ich gehe davon aus, dass Texas gewinnt. Texas ist ein Spitzenteam, aber Kansas mit der Offense, die sehr ungewöhnlich designt ist, die tolle, also einfach tolle Play-Designs, tolle Schemes, ein schönes Run-Game, ein variables Run-Game hat, aber auch im Passing nicht so schlecht ist. Die werden es Texas schwerer machen. Hoffe ich zumindest.
Christian, Nebraska gegen Michigan. Michigan mit 17.
So wenig. Ui.
Das wundert mich auch.
Warte mal auf das Over-Under.
Michigan mit mehr, aber sag mir mal das Over-Under.
39.
Was? Nebraskas Defense ist halt wirklich gut. Da gibt's nichts.
Michigan hat sich dieses Jahr schon schwer getan.
Das ist, glaube ich, auch der Grund, weil die einfach nicht viel Punkte aufgelegt haben, auch gegen so eine Bowling Greens und so. Da, 30, 35, 31, 31. Das ist alles gut, aber in heutiger Zeit nicht mehr raussagen. Nebraska hat statistisch die beste Run-Defense des Landes und darf jetzt gegen diese O-Line und Blake Corum und Edwards ran. Das wird vielleicht ganz nett, aber ich glaube, Michigan macht die total platt.
Okay, dann Jan. Ole Miss gegen LSU. 20 gegen 13. LSU mit 2,5.
Vielleicht überschätze ich Ole Miss, das kann durchaus sein, aber ich würde hier mit der Überraschung gehen und sagen, auch wenn sie gar nicht so groß ist, laut Buchmachern, aber ich würde sagen, Ole Miss gewinnt knapp.
Okay, dann Stanford gegen Oregon, Christian, Oregon mit 27.
Ist ja noch gnädig.
Deutlicher. Ja, also mir gefällt, was Stanford offensiv macht, die sind noch im richtigen Weg.
Talent mit einem Punkt gegen Arizona verloren?
Ja.
Vor allem haben sie vorher gegen Sacramento State, das ehemalige College des Headcoaches, verloren. Ne?
Ja.
Weiß nicht das?
So. Deswegen, wenn Oregon das durchzieht, wird es deutlicher.
Okay, dann die 14 Oklahoma hat Iowa State zu Gast mit mehr Schinken und mehr Speck. Jan, Oklahoma mit 20.
Ja, ist ein guter Spread. Ich gehe leicht drüber mit 21 oder sowas oder 24. Ist aber Iowa State wird. Also Oklahoma ist ja offensiv so ein bisschen eingebremst worden. Ich weiß nicht, ob die so richtig viel auflegen werden. Iowa States Offense sollte trotz des Sieges jetzt gerade immer noch zu wenig bieten.
Dann Christian. Die Duke Blue Devils haben die Notre Dame Fighting Irish zu Gast. Notre Dame mit 6.
Könnte ein interessantes Spiel werden. Ich gehe aber mit Notre Dame mit 10 Punkten.
Okay.
Ich glaube, dass sie dann doch insgesamt besser sind, auch wenn es keine einfache Nummer wird.
Okay. Tennessee gegen South Carolina. Jan, Tennessee mit 11,5? South Carolina hat mich als Mississippi State geschlagen und war ja gegen Georgia gut dabei.
Ja, ich gehe ein bisschen weniger. Also hängt ein bisschen natürlich von dann an, ob die O-Line da weiter Drehtür spielt. Aber Spencer Rattler ist echt gut drauf. Also der bewegt sich gerade wieder zumindest zu den besseren College-Quarterbacks zurück nach seinen Struggles. Die haben eine gute Offense. Die haben gute Receiver. Leggett geht gerade richtig, richtig steil. Ich gehe mit weniger. Ich nehme die Punkte. Sagt man das so, oder? Nein. Ja, wie auch immer. Also ich gebe, Tennessee gewinnt, wenn dann knapper. So wollte ich sagen.
Christian, Mississippi State gegen Alabama. Alabama mit 14,5?
Ich habe also gar kein Vertrauen in Mississippi State.
Aber hast du Vertrauen in Alabama?
Vertrauen für mindestens einen Defense-Touchdown. Und dann glaube ich schon, dass sie mit 17 gewinnen werden, ja, mindestens.
Okay, und dann Arizona hat um 4 Uhr morgens Washington zu Gast. Jan, Washington mit 18.
Ach, da würde ich höher gehen. Da würde ich ehrlich gesagt höher gehen. Die Panics und seine drei Top-Receiver-Offenses ist nicht zu stoppen, nicht von Arizona.
Panic schon ein Heisman-Kandidat für dich?
Ja. Also, glaube ich, für viele. Gehört schon zu der Riege. Das Problem ist, wir haben gerade so viel fantastische Quarterback-Leistungen, also wie lange nicht mehr. Da ist er aber einer der heißesten gerade. Das wird sich dann am Ende wieder entscheiden, wenn in irgendwelchen Top-Spielen der eine Quarterback vielleicht eine Interception zu viel wirft oder einmal ein bisschen struggelt. Das muss nicht mal viel sein. Da gibt es einige Kandidaten. Dadurch bin ich relativ sicher, dass es Caleb Williams nicht wird, weil zweimal hintereinander gewinnst du das nicht. Gerade wenn es irgendwie ansatzweise gute Gegenkandidaten gibt. Penix ist ganz vorne dabei.
Okay, dann habe ich weder Spreads noch Spiele noch irgendwelche schlechten Wortspiele. Ich glaube, wir sind durch. Das war's. Mehr US-Sport gibt es natürlich in der Big Show von Sporto 360 am heutigen Nachmittag um 17 Uhr und so alles nach Plan läuft, hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche wieder und besprechen dann das ganze Geschehen von Woche 5. Danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.